Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, ich muss dir was erzählen. Ich war neulich auf einer sehr interessanten Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du so etwas schon einmal erlebt hast. Es nennt sich Classic Rave.
Liebe Katrin, ich habe keine Ahnung, was ein Classic Rave ist.
Ich hatte sehr lange auch keine Ahnung, dass es das überhaupt gibt. Das ist eine Veranstaltung. In Wien findet es in unregelmäßigen Abständen statt. Im Herbst ist der nächste angekündigt. Im Grunde, ich war in einem Club, wo normalerweise Clubnächte stattfinden, also wo DJs auflegen, wo gefeiert wird. Und an diesem Abend war da aber ein besonderes Programm. Die Leute sind dicht gedrängt zusammengestanden auf der Tanzfläche, es war recht ausgelassen, es gab was zu trinken, jeder hatte irgendwie einen Becher in der Hand. Und dann hat das Klassikkonzert begonnen.
Nie erlebt, ja.
Also wirklich spannend, das Konzept war Clubbing und Klassik zu verbinden. Das heißt, es gab ein Ensemble, es gab Sängerinnen und Sänger, die da Programm gemacht haben und natürlich so eher die Gassenhauer Klassik gespielt haben. Und es war eine ausgelassene Stimmung im Publikum. Die Leute sind davor gestanden, haben mitgejubelt, mitgesungen. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, es gibt offenbar in der klassischen Musik einige Trinklieder, weil das Programm war eigentlich voller Trinklieder.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Natürlich gibt es eine Menge Trinklieder, solche, die als Trinklieder komponiert worden sind, solche, die in Opern als Trinklieder gesungen werden. Und dann gibt es stilisierte Trinklieder, etwa in einer großen Symphonie namens Das Lied von der Erde von Gustav Mahler. Da sind gleich zwei Trinklieder drinnen. Das beginnt mit einem Trinklied vom Jammer der Erde. Also das werden wir vielleicht heute nicht unbedingt anspielen.
Es gibt ja, oder theoretisch gibt es ja viele Gründe zu trinken, genauso wie nicht zu trinken. Aber heute wollen wir mal ganz unbefangen uns anhören, welche Lieder in der Klassik uns denn dabei begleiten können, wenn wir uns denn dafür entscheiden, uns ein paar Gläser einzuverleiben.
Ja, da können wir ja vielleicht gleich einmal mit dem berühmtesten beginnen.
Dieses Stück ist tatsächlich auch gesungen worden bei diesem Classic Rave und das war ein ziemlicher Erfolg. Also die Menge ist da ziemlich dazu abgegangen und es hat natürlich sowas Liebliches, fast Italo-Pop-mäßiges.
Ja, natürlich, das ist Italo-Pop, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Das Trinklied aus La Traviata von Giuseppe Verdi, eine Oper, die schlecht ausgeht, aber sehr beschwingt beginnt mit einem großen Fest und da wird eben auch ein Trinklied gesungen.
Und das heißt, glaube ich, Libiamo Nelieti Calici, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das heißt, das hört man sich am besten dann an, wenn man gar nicht ans Ende denken will, wenn man jetzt einfach mal den Moment genießen möchte.
Und genau das ist es auch. In der Verdi-Dramaturgie ist es auch genau das. Jetzt geht es uns gut und denken wir nicht an morgen.
Wer singt das in dieser Oper?
Das singen die beiden, also das Liebespaar, das zu diesem Zeitpunkt noch keines ist, aber bald eines werden wird, die Violetta und der Alfredo.
Und die wissen noch nicht, dass sie eins werden könnten, ein Liebespaar, aber irgendwie ahnen sie es doch voraus, wenn sie da auch von Liebe und warmen Küssen singen. Ich habe mir den Text ein bisschen angeschaut.
Ist eine typische self-fulfilling prophecy sozusagen, denn beide sind schon verliebt ineinander, haben sie es aber noch nicht gestanden.
Okay, das heißt, gut geeignet für ein erstes Date, wenn man denn bei einem ersten Date in Operngesang ausbrechen möchte, dann durchaus mit diesem Lied. Was trinken wir dazu?
Dazu gehört Champagner.
Champagner.
Spielt in Paris und es wird mit Sicherheit Champagner getrunken.
Heute kann man sich auch Prosecco nehmen.
Ja, sicher.
Hauptsache Schaumwein. Sprudel, genau. Kommen wir zum zweiten Trinklied.
Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Ob ich's wage, ob ich trinke, ob's wohl aller sehen kann. Was hilft das Zaubern, das Zaubern? Hinunter, hinunter, nicht lang bin ich lange gefragt, nicht lang bin ich lange gefragt. Nun wär's geschehen, nun wär's Die Braunen, sie leben hoch. Das schmeckt trefflich, das schmeckt herrlich.
Was war das jetzt?
Das ist das Trinklied oder eigentlich Trinkduett aus Die Entführung aus dem Serail von Mozart. Und ja, da ist von einem Wagnis die Rede und ob's wohl aller sehen kann. Da geht's wirklich darum, dass der Pedrillo, das ist der Buffo-Tenor in diesem Stück.
Moment, was ist ein Buffo-Tenor?
Buffo-Tenor. Das ist wie in den Operetten, ist es in diesen Singspielen. Das ist ein Singspiel, Vorgängerform der Operette, wenn man so will. Mozart nennt das Stück sogar einmal in der Korrespondenz mit seinem Vater eine kleine Operette. Also in der Operette ist es immer so, da gibt es das große Liebespaar und das kleine Liebespaar. Ein bisschen so wie in der Zauberflöte.
Ah, lass mich raten, und das kleine Liebespaar ist so ein bisschen für Comic Relief zuständig.
Ja. Ganz genau, und der Pedrillo eben ist der männliche Teil des komischen Liebespaars, heißt eben Buffo-Paar. Und der muss den Haremswächter, weil die beiden Damen, das hohen Liebespaar und das niedrigen Liebespaar des Buffo-Paars, sind im Harem des Bassa Selim gefangen.
Die wurden entführt, wie der Titel der Oper
genau.
sagt.
Genau, und naja, sie sollen jetzt entführt werden aus dem Serail. Und da gibt es einen Haremswächter. Und das ist der mit der tiefen Stimme, der Bassist, der jetzt gesungen hat. Und der ist natürlich ein Muslim. Und der wird jetzt vom Pedrillo betrunken gemacht, dass er einschläft.
Ah, damit er reinkommt in den Harem. Okay,
das heißt... Er darf natürlich natürlich nichts trinken, der arme Osmin, und wird jetzt betrunken gemacht und findet das natürlich eh ganz gut. Und darum fragt er aber, ob es wohl aller sehen kann.
Er ist zuerst ein bisschen skeptisch, aber dann doch recht begeistert vom Alkohol, weil er singt dann zum Schluss, das heiße ich Göttertrank.
Ja, natürlich.
In der Oper, also nicht nur in dieser Oper, sondern im Opernfach generell, wird ja, wie ich jetzt schon wahrgenommen habe, immer wieder jemand zum Trinken gedrängt oder genötigt. Du hast mir in der Vorbereitung auch ein paar weitere Trinklieder, die wir heute jetzt nicht einbauen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber du hast mir noch weitere Trinklieder aus Opern gezeigt. Aus dem Othello, aus dem Freischütz, immer wieder gibt es da Szenen, wo jemand einen anderen irgendwie betrunken machen will oder zum Trinken drängt. Ist das ein beliebtes narratives Motiv in der Oper?
Ja.
Und warum nur?
Weil es einfach gut funktioniert, wie wir aus dem wirklichen Leben wissen, nicht? Also eingeschweigelt auf Wienerisch gesagt, rät sich's leichter. Es ist so, dass sich gegenseitig auffordern zum Trinken kann eine Feierstimmung hervorrufen, aber kann natürlich auch benutzt werden, um den anderen willfährig zu machen, für was auch immer. Und in dem Fall geht es darum, dass der Petrillo, im Übrigen fragen wir, was trinken wir dazu, zu diesem Trinklied, mit Zypernwein, also einem guten Rotwein aus Zypern, den Haremswächter einschläfert.
Gängig hier.
Nein, aber man wird ihn bekommen.
Gut, das heißt, wenn wir uns dieses Trinklied oder dieses Lied beim Feiern zu Herz nehmen wollen, dann nehmen wir es nicht allzu wörtlich, sondern wir trinken alle nur freiwillig natürlich. Ja. Aber mit Zypernwein kann man nichts falsch machen dabei.
Sicher nicht.
Nummer 3.
Als Büblein klein an der Mutterbrust, ob heißer bei Regen und Wind, da war der Sekt so meine Lust. Denn der Regen regnet jeglichen Tag. Komm, braune Hanne her, reich mir die Kanne hier für mir den Schlauch. Lösch mir der Kehle Brand, trinken ist keine Schand. Bacchus trank auch, ja, Bacchus trank auch. Nun in Positur, haltet euch bereit,
bereit.
Macht die Kehlen weit,
bereit.
Eins, zwei und
drei.
Lieber Willi, was war das gerade?
Das war aus Otto Nikolais Die lustigen Weiber von Windsor, das Trinklied des Falstaff. Und Shakespeare-Kenner haben da einiges herausgehört. Der Falstaff ist natürlich eine Shakespeare-Figur aus diversen Stücken hier zusammengefasst, unter anderem Die lustigen Weiber von Windsor. Und er zitiert in diesem Trinklied auch den berühmten Narren aus Was ihr wollt, der am Schluss sagt, der Regen, der regnet jeglichen Tag. Also da ist der ganze Shakespeare ist da amalgamiert. Das ist ein wunderbares, auch eine, wir haben schon gesprochen von komischen Opern, eine komische Oper, die eigentlich ganz dringend in die Wiener Spielpläne integriert gehörte. Früher war das selbstverständlich, dass man Otto Nikolais Lustige Weiber gespielt hat an der Volksoper. Ist lang schon weg vom Spielplan, aber da sind viele solche Nummern drinnen, die sehr populär geworden sind und die auch herausgenommen worden sind und so quasi als Wunschkonzert-Hits ein Eigenleben zu führen begonnen. Das waren so richtige Schlager.
Okay. Otto Nikolai ist mir jetzt auch nicht sehr geläufig als Komponist. Was gibt es da noch von ihm?
Ja, für Wien ungeheuer wichtig. Also das ist sein berühmtestes Werk oder sein eigentlich berühmtestes Werk sind die Wiener Philharmoniker. Er war der Gründer der Wiener Philharmoniker. Ah. Er war der Erste, der mit dem Orchester der Wiener Hofoper damals Konzerte veranstaltet hat. Und die haben sich dann als Wiener Philharmoniker zu einem Privatverein zusammengeschlossen, wie es ja bis heute funktioniert. Und sie gedenken, dieses Orchester gedenkt jedes Jahr mit einem sogenannten Nikolai Konzert des Gründers. Und das war immer das Konzert, das der aktuell gerade wichtigste Dirigent der Philharmoniker oder einer der wichtigen Dirigenten übernommen hat, ohne Gage. Das kam quasi früher dem Pensionsfonds des Orchesters zugute. Die Tradition gibt es bis heute. Ja.
Wann ist das immer?
Im Zuge der philharmonischen Konzerte sind immer 10 philharmonische Abonnementkonzerte und eines davon ist das Nikolai-Konzert und wird auch als solches immer ausgeschrieben.
Aber da spielen Sie dann nicht nur Nikolai?
Nein, gar nicht. Sie spielen so gut wie nie Nikolai. Ah. Also wenn, dann spielen Sie die wunderbare Ouvertüre zu den lustigen Weibern von Windsor.
Das heißt, das ist die Oper, die in Erinnerung geblieben ist.
Absolut, das ist das Stück, das von ihm als Komposition in Erinnerung geblieben ist. Und es ist eine der großen komischen Opern deutscher Sprache, gar keine Frage.
Okay. Und dieses Trinklied, das wir da gehört haben, in welchem Kontext kommt das davor oder was passiert in dieser Szene?
Das charakterisiert den Sir John Falstaff, wie wir wissen, ein Ritter, der leiblichen Genüsse, der den leiblichen Genüssen nicht abhold ist und auch gern trinkt. Und das ist so eine typische Sache zum Ex-Trinken. Da wird ein großer Krug angefüllt. Er spricht von Sekt, kann auch Wein sein, vielleicht meistens passiert es mit Bier bei den Burschenschaften. Und da wird also dann Ex getrunken. Darum sagt der andere Darsteller da, es geht nicht mehr. Also es ist so quasi Komasaufen nennt man das auch.
Okay. Weil du Burschenschaften gesagt hast, ist das ein Lied, das in bestimmten Situationen eingesetzt wird tatsächlich?
Sicher gern gesungen worden ist bei solchen Gelegenheiten, ja, ganz sicher.
Okay. Und wie du schon gesagt hast, dieser Falstaff ist ja eine spannende Figur. Es gibt ja von Verdi auch eine Oper, die dann offenbar auch auf Shakespeare basiert.
Ja, absolut. Das ist das auch ein Amalgam.
Die Oper heißt eben Falstaff?
Absolut. Bei Verdi heißt es auch Falstaff. Es gab auch von Mozarts Widersacher Salieri eine Oper Falstaff. Das ist eine ganz beliebte Bühnenfigur, nicht nur im Sprechtheater, sondern eben auch in der Oper.
Und das ist dann immer so ein dicker Genussmensch.
Sozusagen. Absolut, dem übel mitgespielt wird und der dann am Schluss bei Verdi ganz wunderbar die Schlussfuge »Alles ist Spaß auf Erden, wir sind geborene Toren«.
Dann weiter zu Trinklied Nummer 4.
Erhebt das Glas mit Frohen und trinkt euch heitren Mut. Wenn schon den Freundschaft euch verbannt, nun das Geschick trennt, so heitert dennoch euren Schmerz und kränket nicht des Freundes Herz.
Hast du jetzt einen ziemlichen Geheimtipp ausgegraben, oder?
Glaube ich, man kommt nie drauf, wer das komponiert haben könnte. Man wird auch nie drauf kommen, wer das gedichtet haben könnte. Der Dichter ist wirklich unbekannt, der Komponist sehr bekannt, Ludwig van Beethoven.
Der hat auch Trinklieder geschrieben.
Aber ja, auch Beethoven war den leiblichen Genüssen gegenüber nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. Und er hat auch solche Gelegenheitskompositionen gemacht. Viele Komponisten haben so Gelegenheitstrinklieder verfasst, weil das einfach bei der Liedertafel gesungen worden ist und beim Essen und Trinken hat man mehrere Strophen gesungen und oft ist so wie beim Falstaff im vorherigen Lied bei Nikolai Ex getrunken worden. das waren so was war so der musikalische Ansporn dazu.
Aber anders als bei den vorigen Beispielen ist das jetzt nicht Teil einer Oper, oder? Das ist einfach Nein. ein für sich stehendes Lied. Weiß man irgendwas über die Entstehungsgeschichte davon?
Nein, ich glaube nicht. Das sind so Gelegenheitskompositionen, so wie Goethe mal gesagt hat, unter Gelegenheit schaff ein Gedicht. Da der Gelegenheit schafft ein Lied. Wie gesagt, wir wissen nicht einmal, von wem der Text ist, aber es ist immerhin interessant, dass Beethoven sich nicht so schade war, für so irgendeine freundliche Gelegenheit einmal so ein Trinklied aufs Papier zu werfen. Von Mozart wissen wir, dass er das immer wieder gemacht hat, solche Gelegenheitsstücke geschrieben hat, die dann am Abend sofort aufgeführt worden sind. Beethoven war es wahrscheinlich ähnlich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Komponisten, auch Schubert zum Beispiel, ja, solche Dinge oft improvisiert haben.
Aha, die sind da in Gesellschaft gesessen und hat immer gesagt, du setzt dich ans Klavier, spiel mal was.
Ich hab ein Gedicht gemacht oder sie haben gereimt einen Trinkspruch und der hat ihn sofort am Klavier und alle haben das dann gesungen, nicht? Und also je öfter sie es gesungen haben, umso fröhlicher sind sie geworden, weil sie dazu natürlich dann auch jeweils das eine oder andere Glas geleert haben.
Er hebt das Glas mit froher Hand, ist die Anfangszeile dieses Lieds. Wozu würden wir uns das anhören? Zu welchem Getränk?
Das schreit eigentlich schon wieder nach Wein, würde ich sagen. Ja,
immer der Wein.
Ja. Nein, man kann aber natürlich einen Gespritzten machen in dem Fall.
Apropos Beethoven und apropos Trinklied. Die Ode an die Freude, die ja Teil der 9. Symphonie Beethovens ist und die auf einem Gedicht von Friedrich Schiller basiert oder die im Grunde ein Gedicht von Friedrich Schiller ist, war doch ursprünglich auch eine Art Trinklied.
Ja, das sind diese Gedichte, die zelebriert worden sind, gesprochen, rezitiert worden sind bei feierlichen Anlässen. Und bei feierlichen Anlässen ist immer auch getrunken worden. Das ist gar keine Frage. Auch heute gibt es noch den Toast, den Trinkspruch auf den Gastgeber oder auf den Ehrengast. Selbstverständlich, ich erhebe mein Glas auf. So, ja. Auf Katrin Nussmeier. Nicht?
Vielen Dank.
Zum Trinken hat kein Glas da. Sonst würde ich es tun.
Das Arbeitsrecht erlaubt es uns nicht. Von diesem Gedicht Ode an die Freude gab es ursprünglich 9 Strophen. Friedrich Schiller ist da nochmal drüber gegangen, hat das nochmal überarbeitet. Überliefert sind auf jeden Fall Zeilen wie, jetzt muss man sich dazu die Melodie von Freude schöner Götterfunken vorstellen. Freude sprudelt in Pokalen, in der Traube goldenem Blut. Und später dann, lasst den Schaum zum Himmel spritzen, dieses Glas dem guten Geist. Also wenn es von Schaum die Rede ist, dann kann man vielleicht auch ein Bier dazu trinken.
Man kann ein Bier dazu trinken oder einen Sekt oder einen Champagner, keine Frage. Der Schaum spielt ja, oder das ist Sprudeln, spielt ja in vielen Genussfragen eine Rolle. Da kann man auch mehrere Strophen singen. Das ist übrigens eine Strophe, die du jetzt zitiert hast, die Beethoven nicht vertont hat.
Warum eigentlich nicht?
Nein, er hat ja nur ganz, also diese Ode an die Freude, wie du sagst, das sind ja viele Strophen. Und er hat ja nur ganz wenige Zeilen ausgewählt, die ihm gerade gepasst haben für das, was er transportieren wollte. Und das war also nicht unbedingt jetzt ein Trinklied, sondern.
Nicht die Kernbotschaft. Kommen wir zum Trinklied Nummer 5.
Trinke schnell, trinken macht die Augen hell, sind die schönen Augen klar, siehst du alles Licht und wahr, siehst wie heiße Liebe ein Traum, Rerumseppe siehst wie ewige treue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die reiß dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, la 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 la.
Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Wie vergisst man es am besten? Natürlich, indem man sich ein Glas guten Weins einschenkt und es in Ruhe oder auch in Hast leert, je nachdem. Man kann gut vergessen. Das ist die Hymne überhaupt, die Hymne Wiens, würde ich mal sagen. Das erste Trinklied, das in der Fledermaus von Johann Strauss zu hören ist.
Die Fledermaus, okay. Was genau passiert in der Fledermaus? Ich weiß darüber, dass diese Operette zu Silvester traditionell aufgeführt wird, was mir jetzt auch immer klarer wird, warum, weil das passt dann natürlich zur Weinbegleitung. Was ist so die Essenz dieser Operette? Was passiert
da? Das ist das, was am schwersten zu erzählen ist. Wir hatten einen legendären Opernführer und der auch ein Operettenführer war. Das war der Marcel Pravi. Und der hat erzählt von seinen Kindheits- und Jugendtagen, wie sie sich angestellt haben für Stehplatzkarten in der Wiener Staatsoper. Und da haben sie ein Spiel gespielt. Wer kann am schnellsten, logisch, eine schwierige Opernhandlung nacherzählen? Und da haben alle gesagt, das Schwerste ist die Frau in den Schatten von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Und das konnte er in 2,5 Minuten erklären. Er hat dann selber gesagt, wissen Sie, womit ich nie in 2,5 Minuten fertig werde? Die Fledermaus. Die Fledermaus ist eine so wirre und eigentlich sinnlose Handlung, dass es sich gar nicht lohnt zu überlegen, was ist da jetzt wirklich los. Deswegen wird man ja schon in der Mitte des ersten Akts ein bisschen illuminiert mit diesem Trinklied. Dann vergisst man die Sinnlosigkeit dieser Handlung, wo es eigentlich nur darum geht, dass es um nichts geht. Soll einer ins Gefängnis gehen, dafür geht aber der andere ins Gefängnis und sie treffen sich alle dann verbotenerweise auf einem großen Maskenball und am Schluss rächt sich die Ehefrau, aber dann doch wieder nicht. Also man weiß es nicht, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
Also eine Aneinanderreihung von Verwirrungen und lustigen Szenen, die
absolut
für sich stehen und die irgendwie Spaß machen, aber die eigentlich nicht wirklich ein sinnvolles Gefüge ergeben.
Sinnlose Komödiensilben, nennen wir es mal so.
Okay, aber in dieser einen Szene, in der gesungen wird, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, was übrigens ein gängiger Spruch war, schon bevor er in dieser Operette vorgekommen ist. Also das ist nicht von Johann Strauss, der das Libretto ja sowieso nicht selbst geschrieben hat, aber nichtsdestotrotz. In dieser Szene, was passiert da? In welchem Kontext wird das gesungen?
Da ist bereits der Liebhaber der jungen Dame anwesend.
Sie ist das Liebchen, das schnell trinken soll.
Das oder? Genau das.
Ich erkenne ein Muster. Es wird ständig irgendwer zum Trinken gedrängt. Hier in der
Klassik. Natürlich. Der Ehemann ist schon weg, weil er vorgibt, ins Gefängnis zu gehen. In Wirklichkeit geht er auf den Ball. Und dann kommt der Gefängnisdirektor, um diesen renitenten Ehemann abzuholen und trifft auf diesen Liebhaber.
Dann wird der Liebhaber.
Der natürlich jetzt vorgeben muss, der Ehemann zu sein, weil er kann ja nicht im Schlafrock da mit einer verheirateten Frau sitzen und nicht der Ehemann sein. Also geht der für den anderen ins Gefängnis.
Eine sehr verhängnisvolle Affäre.
Und da muss man sich betrinken, das ist ja keine Frage.
Aber wird eigentlich die ganze Fledermaus über gesoffen? Weil es gibt ja noch ein weiteres Trinklied, das nämlich auch bei diesem Classic-Rave, bei dem ich war, dann zum Schluss gegeben wurde und alle haben die Gläser in die Höhe gehalten und mitgesungen, stoßt an, stoßt an, stoßt an. Also wird da eigentlich in einer Tour nur ein Trinklied ans nächste gereiht?
Besungen wird der König aller Weine und das ist der Champagner. Also bei Trinkeliebchen, Trinkeschnell kann man sich noch vorstellen, da ist gerade aus dem benachbarten Wirtshaus ein Abendmenü bestellt worden. Dazu wird wahrscheinlich Weiß- oder Rotwein getrunken. Beim Fest des Fürsten Orlowski, Mittelakt der Fledermaus, wird natürlich Champagner getrunken und der wird auch besungen. Es geht, stoßt an auf den König aller Weine und es heißt ja auch die Champagneroper und am Schluss, die Point der sinnlosen Geschichten, die sich da ballen, heißt es, Champagner hat's verschuldet. Es war eigentlich nur der übermäßige Champagner-Genuss an allem schuld. Daher wird der Champagner auch besungen und daher, wenn du so fragst, es muss ja ununterbrochen gesoffen werden, sonst könnte ja der Champagner nicht an allem schuld sein.
Stoß an, Stoß an, Stoß an!
Champagner ist an allem schuld. So kann man natürlich ein Jahr auch sehr gut beenden und sagen, wir haben nichts getan. Okay. Es war der Champagner, was immer passiert ist.
Ideal am 31. Dezember und je schlechter das Jahr, desto früher kann man die Fledermaus wieder aufs Programm setzen.
Heuer schon im September. Lieber Willi, ich glaube, wir gehen noch auf ein Gläschen. Was hältst du davon?
Ich glaube auch.
Damit verabschieden wir uns für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie da gehört haben, dann geben Sie uns bitte 5 Sterne in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns natürlich auch gerne weiter.
Ja, und danach stoßen Sie bitte auf uns an.
Ja, genau. Und Sie können uns natürlich auch Ihre Lieblingstrinksprüche schicken auf podcast@diepresse.com. Danke und ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.